NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Ende 2022 kam ChatGPT auf den Markt. Das ist ein Chatbot, der dank künstlicher Intelligenz Fragen sehr eloquent beantwortet. Aber er kann auch wissenschaftliche Aufsätze oder Betriebsanleitungen formulieren. Spätestens seitdem haben viele Menschen das Gefühl, dass Systeme mit künstlicher Intelligenz tatsächlich schon bald viele Bereiche unseres täglichen Lebens bestimmen werden. Deshalb werden die Chancen und Risiken, die mit der Nutzung von KI-Systemen einhergehen, intensiv diskutiert. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich lese, korrekt ist? Oder woran kann ich erkennen, dass Bilder gefälscht worden sind? Woran aber vermutlich die meisten Menschen bei diesem Thema nicht denken, ist Diskriminierung und Antisemitismus. Aber die Rolle, die KI beim Verbreiten von antisemitischen Vorurteilen und rassistischen Stereotypen spielt, ist nicht zu unterschätzen. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, hat die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main einen Sammelband veröffentlicht mit Aufsätzen verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu diesen Fragen forschen. Deborah Schnabel, die gemeinsam mit Miron Mendel die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt leitet, hat das Buch herausgegeben. Ich habe sie gefragt, warum KI-Systeme antisemitische und rassistische Inhalte verbreiten. Warum sind die Inhalte, obwohl von Maschinen, nicht neutral?
Also es ist so, dass wir alleine schon anschauen müssen, wer welche Daten zu welchen Zwecken auswählt. Und da haben wir es einfach damit zu tun, dass auch diese ganze Branche sehr stark geprägt ist vom globalen Norden. Wenn wir uns anschauen, wo die ganzen Tech-Konzerne und Startups herkommen, die auch wirklich sozusagen in die Fläche hineinwirken, dann kennen wir natürlich viele, die aus den USA kommen, aber auch aus anderen Ländern des globalen Nordens, und da sitzen dann ProgrammiererInnen, die häufig weiß sind, die häufig eben aus dem globalen Norden kommen und eben bestimmte Daten auswählen. Das heißt, die bringen schon alleine ihren persönlichen Bias in die Daten mit hinein, und dann müssen wir uns anschauen, welche Datensätze überhaupt zur Verfügung stehen. Und häufig werden künstliche Intelligenzen auch einfach mit dem trainiert, was im Internet verfügbar ist. Und das Internet ist ja sehr groß, und ich glaube, viele haben so den Eindruck, dass das Internet einfach sehr repräsentativ ist. Aber das ist auch unser sehr spezifischer Blick, weil wir einfach auch festhalten müssen, dass viele Völker der Welt, viele Sprachen, auch insbesondere indigene Völker oder auch Länder, in denen Menschen gar nicht so einen starken Zugang zum Internet haben, zu digitalen Strukturen, einfach nicht vorkommen im Internet und entsprechend auch ihre Lebenswelten nicht in den Daten vorkommen. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir so eine vermeintliche Repräsentativität durch Daten, wo so angenommen wird, die sind neutral, die sind irgendwie sachlich, so kommt es rüber, obwohl es gar nicht so ist.
Sie haben in dem Buch verschiedene Beispiele auch gebracht, also beispielsweise eine schwarze Frau, die von einer Gesichtserkennung nicht erkannt wurde, weil offensichtlich die KI trainiert worden ist, vor allen Dingen hellhäutige Gesichter zu erkennen. Können Sie da noch ein paar mehr Beispiele bringen?
Ja. Ja, das ist genau so ein Fall, wo man eben festhalten muss, dass so dieser ganze Prozess von der Planung einer Technologie bis hin zum Testing und dann auch zum Produktmarketing eben in dieser oftmals sehr heteronormativen weißen Gesellschaft stattfindet. Also wenn dann zum Beispiel Autos gestaltet, entwickelt werden, die autonom fahren sollen, und dann muss natürlich getestet werden, dass diese Autos eben auch erkennen, wenn jemand auf der Straße läuft, dass diese Person natürlich umfahren werden muss, und wenn das dann mit weißen Menschen trainiert wird, dann erkennt dieses Auto eben Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe nicht mehr, und das ist natürlich lebensgefährlich für diese Menschen. Das ist jetzt ein besonders krasses Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele in der Produktentwicklung, ein Beispiel eines Seifenspenders, ne, wo man so die Hand drunter hält, und dann gibt es diesen Automatismus, dass die Seife runterkommt, wo das eben auch nur mit weißen Händen trainiert wurde und dann, wenn dann eine schwarze Person die Hand drunter hält, die Seife gar nicht gespendet wird.
Es geht in dem Buch ja eben auch um Antisemitismus, der von KI, also künstlichen Intelligenzsystemen, generiert oder verbreitet wird. Und ich bin drüber gestolpert, der Verfassungsschutz hat vor kurzem seinen letzten Bericht veröffentlicht, also Ende Mai war das meines Wissens, und hat eben vor Antisemitismus gewarnt, der von KI-Systemen generiert wird, und hat eben auch noch formuliert, das Ganze könne eben zu einer realweltlichen Radikalisierung beitragen. Wie ist das mit Antisemitismus? Die Beispiele, die wir jetzt eben hatten, da ging es ja vor allen Dingen auch um die Hautfarbe. Wie ist das mit Antisemitismus? Was haben Sie da für Inhalte entdeckt, die von KI-Systemen hervorgebracht worden sind?
Ja, beim Thema Antisemitismus und künstliche Intelligenz sind wir sehr stark bei dem Thema der sozialen Medien, der Meinungsbildung, also welche Bilder, Stereotype und Narrative über jüdische Menschen durch Anwendung der künstlichen Intelligenz in den sozialen Medien verbreitet werden. Also wir sehen das jetzt auch sehr stark infolge des 7. Oktober, sehr früh nach dem 7. Oktober, sind Deepfakes, die zum Beispiel Opfer im Gazastreifen gezeigt haben, wo man dann aber auch sehr schnell identifizieren konnte, das sind keine realen Menschen, sondern durch künstliche Intelligenz erstellte Bilder gewesen, wo man sich erstmal fragen kann, so warum muss das eigentlich sein? Es gibt ja diese realen Opfer auch im Gazastreifen, aber das wird eben genutzt, sehr früh auch nach dem terroristischen Anschlag am 7. Oktober, um so bestimmte Narrative, wie zum Beispiel das Narrativ des Kindermörder Israels oder bestimmte Verschwörungserzählungen, dass die israelische Armee gezielt auch palästinensische Kinder töten möchte, wird dann durch diese Bilder transportiert. Der Algorithmus ist ein sehr, sehr großes Problem im Feld Antisemitismus. Wir sehen vielfach, dass vor allem auch antisemitische Inhalte im Netz durch den Algorithmus begünstigt werden, das heißt sehr stark hochgepusht werden und dadurch einfach eine noch größere Reichweite bekommen. Das bedeutet, dass auch Menschen, die sich vielleicht auch nicht gezielt mit antisemitischen Inhalten im Netz auseinandersetzen wollten, früher oder später mit Antisemitismus im Netz konfrontiert werden. Dann wiederum...
Darf ich da kurz unterbrechen? Warum aber? Also sind die Algorithmen so eingestellt, dass einfach irgendwann jeder diese Inhalte präsentiert bekommt, oder woran liegt das? Kann man das erklären?
Ja, also die Algorithmen, vor allem auch der Algorithmus auf TikTok, funktioniert einfach so, dass Inhalte begünstigt werden, mit denen besonders viel interagiert wird. Und wir wissen einfach, dass vor allem dann mit Inhalten interagiert wird, wenn diese besonders extrem sind, wenn diese polarisieren, wenn diese emotionalisieren. Und wir wissen, dass antisemitische Inhalte, zum Beispiel Verschwörungserzählungen, bestimmte Narrative, die sich auf Eliten, die Strippen ziehen, aber auch das, was wir jetzt nach dem 7. Oktober gesehen haben, also wenn es um Israel oder jüdische Menschen als alleinige Schuldige geht, dann wird damit sehr viel interagiert durch verschiedene UserInnen. Und dadurch wird dieser Inhalt auch vom Algorithmus eben begünstigt und noch mehr Menschen ausgestrahlt. Und es gibt leider auf der Gegenseite, sind die Filter, die ja auch auf künstlicher Intelligenz basieren, nicht gut genug sozusagen, um gerade so verschwörungsideologisches Gedankengut, antisemitische Codes beispielsweise, die auch häufig über Emojis transportiert werden, können diese Filter diesen Antisemitismus gar nicht aus dem Netz rausfiltern. Das heißt, er bleibt auch sehr lange stehen. Und das führt eben dazu, dass diese Inhalte eben noch mehr geteilt werden und noch mehr in den Umlauf geraten und eine wahnsinnig große Reichweite bekommen.
Ja, das ist das, was ich auch so überraschend finde. Die KI einerseits, wenn wir jetzt an diesen Chatbot, an ChatGPT denken zum Beispiel, kann ja schon so ganz viele Texte schreiben und die wirken ja auch erstmal relativ belesen und intelligent und schön formuliert und so, also in vielen Hinsichten. Und dann wundert es mich, wenn das schon möglich ist, warum eigentlich bestimmte antisemitische Stereotype zum Beispiel, warum die nicht eben auch wirklich mit einer ganz, ganz großen Zielsicherheit maschinell erfasst werden können, warum man dafür zum Beispiel eben immer noch diejenigen braucht, die das durchscannen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, darauf gibt es auch keine sehr eindeutige Antwort. Ein Teil der Antwort muss auch immer sein, zu gucken, was sind das für Unternehmen, die diese Plattform betreiben. Das sind kommerzielle Unternehmen mit einem bestimmten Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell basiert eben auch sehr stark darauf, dass viel interagiert wird mit Inhalten und das wird eben dann getan, wenn sie extrem sind, emotionalisierend sind. Also könnte man ketzerisch die Frage stellen, ist Antisemitismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit, ist es nicht auch Teil des Geschäftsmodells? Und dann gibt es eben auch Technologien, die bereits existieren, die man nutzen könnte, um ausgleichender zu wirken. Es gibt zum Beispiel Bridging-Algorithms, also Algorithmen, die ermöglichen, dass wenn ich vor allem extreme Inhalte zu einer Seite, sage ich jetzt mal, also nehmen wir mal als Beispiel den 7. Oktober und die Folgen, den Nahostkonflikt, da hat sich auch herausgestellt, dass die Algorithmen auch dazu führen, dass man sehr schnell in so Echokammern auch landet, wo dann andere Perspektiven einfach total verschwinden aus diesem digitalen Horizont. Und diese Bridging-Algorithms könnten zum Beispiel dazu führen, dass ich auch gezielt Dinge vorgeschlagen bekomme, mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, die vielleicht auch nicht explizit meiner Meinung entsprechen. Also das gibt es technisch. Technisch ist eigentlich alles möglich, um auch ausgleichend zu wirken. Aber die Frage ist, ob es die Zielsetzung derjenigen ist, die diese Plattform betreiben, sowas auch einzuführen, wenn es nicht einen konkreten kommerziellen Zweck hat.
Das heißt, zugespitzt formuliert, verstehe ich Sie und das Buch so, solange sozusagen Antisemitismus ein Thema ist, womit ich viele Leute ansprechen kann, entweder in Diskussionen bringe oder dazu animiere, selber noch was zu posten, zu schreiben, ist das ja sozusagen kommerziell interessant und deshalb wird das Feld laufen gelassen, jetzt mal so hemdsärmelig formuliert?
Also ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist eine Annahme, die man diskutieren muss, einfach weil eben diese Plattformen nach kommerziellen Logiken funktionieren und weil ich noch nicht sehe, dass Plattformbetreiber wirklich verstanden haben, was für eine große Verantwortung sie gesamtgesellschaftlich haben. Also da vermisse ich wirklich noch dieses Verantwortungsbewusstsein. Gerade jetzt auch, nehmen wir das Superwahljahr 2024. Wir haben gerade den Ausgang der Europawahl gehabt, der erschreckenden Wahlergebnissen. Und es gibt, das ist nicht der einzige Grund, aber es gibt klar auch einen Zusammenhang mit den sozialen Medien. Und rechten Akteuren, rechtsextremen Akteuren vor allem, die da in den sozialen Medien unterwegs sind. Und alleine das für sich genommen zeigt einfach, wie stark der Einfluss in Sachen Meinungsbildung der sozialen Medien ist. Insofern, wenn das so ist, dass Unternehmen wirklich tiefgreifend in die Gesellschaft hineinwirken, dann kann es nicht sein, dass sie wie andere ganz normal wirtschaftlich agierende Unternehmen behandelt werden. Es muss einen anderen Zugang geben und es muss auch eine Selbstwahrnehmung geben dieser hohen Verantwortung für die Gesellschaft. Und das sehe ich eben noch nicht. Das verleitet mich eben auch zu der Annahme, dass vielleicht auch gezielt bestimmte Technologien, die unterstützen würden dabei, Antisemitismus von den Plattformen runterzubekommen, auch nicht eingesetzt werden.
Das war ein Gespräch mit Deborah Schnabel, die die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main leitet, über die Mechanismen, mit denen KI-Systeme antisemitische Verschwörungsideologien und rassistische Vorurteile verbreiten und damit möglicherweise verstärken. Deborah Schnabel ist die Mitherausgeberin des Buchs Code und Vorurteil über künstliche Intelligenz, Rassismus und Antisemitismus. Das Buch ist im Verbrecherverlag in Berlin erschienen. Als Musik hat sich die promovierte Psychologin Deborah Schnabel das Stück Halleluja gewünscht von Elisha Kamina. Yeah.
אחד ושמו הום אחד ושם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקרא
Das war Halleluja, geschrieben von Leonard Cohen, hier gesungen und gespielt von Elisha Kamina. Der junge jüdische Komponist und Sänger wurde 1991 in Frankfurt am Main geboren. Er hat in London an der Royal Academy of Music und in Gießen studiert und versteht sich als Wanderer zwischen den Musikwelten. Er arbeitet nach eigenen Angaben an der Schnittstelle von experimenteller Musik, Queer Pop und jiddischer Musik und möchte damit traditionelle Hörgewohnheiten hinterfragen. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Israel Frankreich vor der Gefahr von Anschlägen durch Gruppen gewarnt, die vom Iran unterstützt wurden. Israels Außenminister Katz schrieb seinem französischen Amtskollegen Séjourné, es lägen derzeit Einschätzungen über mögliche Bedrohungen durch terroristische Organisationen vor. Sie zielten darauf ab, während der Olympischen Spiele Terroranschläge gegen Mitglieder der israelischen Delegation und israelische Touristen zu verüben. Séjourné versicherte den israelischen Olympioniken, dass sie in Frankreich willkommen seien und Frankreich ihre Sicherheit gewährleisten werde. 88 israelische Athletinnen und Athleten nehmen an den Spielen in Paris teil. Sie sollen rund um die Uhr von Einheiten der französischen Elitepolizei bewacht werden. Vertreter aus Politik und Gesellschaft haben das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg IZH begrüßt. Der Direktor des American Jewish Communities, Remco Lehmhöys, erklärte in der jüdischen Allgemeinen Zeitung, der Schritt sei lange überfällig gewesen. Vom IZH sei seit Jahren eine erhebliche Gefahr für Jüdinnen und Juden ausgegangen. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte, der aggressive Antisemitismus sei ein Kernelement einer Ideologie des Hasses, der sich gegen uns alle richte. Das Bundesinnenministerium hatte das Islamische Zentrum Hamburg am Montag verboten. Es handle sich um eine extremistische Organisation des Islamismus mit verfassungsfeindlichen Zielen, die aggressiven Antisemitismus verbreite. Die Blaue Moschee und das Vereinsvermögen wurden beschlagnahmt. Der Zentralrat der Juden geht davon aus, dass die neue Stiftung als Träger der Rabbinerausbildung in Potsdam wie geplant zum Wintersemester starten kann. Das brandenburgische Finanzministerium habe grünes Licht für die Stiftung gegeben, sagte ein Zentralratssprecher der Deutschen Presseagentur. Hintergrund waren Missbrauchsvorwürfe gegen die damalige Führung des Abraham-Geiger-Kollegs. Anfang 2023 übernahm die jüdische Gemeinde Berlin die Rabbinerschule als Trägerin. Der Zentralrat als einer der wichtigsten Geldgeber war damit nicht einverstanden und plante stattdessen den Neustart unter dem Dach einer Stiftung. Die jüdische Gemeinde zu Berlin will jedoch als Träger weitermachen und fordert Gespräche mit allen Beteiligten. Nach einem Antisemitismus-Skandal im vergangenen Jahr wird der Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken in diesem Jahr nicht verliehen. Der Hannah-Arendt-Verein wolle sich zunächst neu strukturieren, sagte die Vorsitzende Waltraud Mainz-Stender der Berliner Tageszeitung. Der Preis war im vergangenen Jahr trotz Antisemitismusvorwürfen an die russische Journalistin Mascha Gessen verliehen worden. In der Folge war der vierköpfige Altersvorstand des Vereins zurückgetreten. Mit dem Hannah-Arendt-Preis werden Menschen geehrt, die in der Tradition der jüdischen Politologin zu öffentlichen politischen Denken und Handeln beitragen. Der Aufbau eines deutsch-israelischen Jugendwerks verzögert sich weiter. Grund dafür sind dem Bundesfamilienministerium zufolge die wiederholten Neuwahlen in Israel, die eine Konstituierung der Arbeitsgruppe erschwerten. Bis Ende 2025 will das Ministerium die Organisationsform des Jugendwerks festlegen und damit beginnen, diese rechtlich umzusetzen. Auch die Standortfrage in Deutschland sei bislang nicht entschieden. Wittenberg, Weimar und München hätten bisher Interesse angemeldet. Bereits 2018 hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, ein deutsch-israelisches Jugendwerk zu gründen. Es soll jungen Menschen ermöglichen, das jeweils andere Land besser kennenzulernen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Es spricht Johannes Avenarius.
Im vierten Buch Mose, Kapitel 28, gibt Gott Mose einen Kalender, eine Art vorbereiteten Terminkalender für die Israeliten. An jedem Tag soll es ein Opfer geben, am Schabbat alle sieben Tage ein größeres, am Neumond auch. Ab Vers 16 wird die Liste konkreter. Am 14. und 15. Tag des ersten Monats ist Pessach, das sieben Tage lang gefeiert wird mit besonderen Ritualen für den ersten und den siebten Tag. Kapitel 29 beginnt dann mit Anweisungen für den ersten Tag des siebten Monats. Ein Tag, an dem das Schofar geblasen wird. Ein Tag, den wir heute Rosh Hashanah nennen. Und Vers 7 sagt uns, dass am 10. Tag dieses Monats, den wir Yom Kippur nennen, besonders gefastet und gebetet werden soll. Vers 12 geht dann zum 15. Tag dieses siebten Monats über, an dem ein Fest beginnen soll, das ebenfalls sieben Tage dauern wird. Sukkot, Laubhüttenfest. Und in einen Tag der großen Freude gipfeln wird, Simchat Torah. Kalender sind wichtig, weil sie die Menschen vereinen. Jeder von uns hat einen eigenen Geburtstag, aber wenn wir gemeinsam den Geburtstag der Welt feiern, bringt uns das zusammen. Jeder von uns hat Erfahrungen gemacht, die wir bedauern, aber wenn wir in der Synagoge gemeinsam beten und fasten können, macht uns das zu einer Gemeinschaft. Kalender dienen auch dazu, uns zu trennen. Wir als Juden feiern weder Weihnachten noch Ostern noch Pfingsten. Wir feiern weder Ramadan noch Eid el-Fitr. Jede Gemeinschaft hat ihren eigenen Kalender. Dieses Jahr wird etwas anders sein. Dieses Jahr wird es schwierig sein, denn der letzte Tag des Festes im siebten Monat Simchat Torah, das Torah-Freudenfest, war im vergangenen Jahr von einem grausamen Massaker geprägt, am 7. Oktober. Und das wiederum hat dazu geführt, dass viele Familien noch in Trauer sind, andere auch in Trauer um ihre Familienmitglieder, die im darauffolgenden Krieg gefallen sind. Ich weiß, dass es zu all dem unterschiedliche Meinungen gibt, aber ich spreche hier und heute zu Ihnen als Rabbiner, der Fragen des jüdischen Kalenders beschreibt. In diesem Jahr wird der 22. und 23. Tag des siebten Monats kein Tag der Freude sein. Vielleicht können wir in Zukunft wieder einen Weg zum Feiern finden. Schließlich haben wir neben den heiligen Tagen, die Gott für Mose hier festlegt, noch mehrere andere spätere Jahrestage, um der Zerstörung des Tempels, Tisha B'Av, oder der Opfer des Holocaust in Europa, Yom HaShoah, oder der Gefallenen für die Sicherheit des Staates Israel, Yom HaZikaron, zu gedenken. Wir gedenken der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar. Einige Tage begehen wir nach dem säkularen Kalender, andere nach dem hebräischen Kalender. Der Bibeltext beschreibt sehr detailliert die Opfer, die zu jedem der heiligen Tage im Kalender gebracht werden müssen. Aber man hat das Gefühl, dass es in diesem Fall schon genug Opfer gegeben hat, mehr als genug, auf allen Seiten. Wie wird die nichtjüdische Welt das Datum des 7. Oktober in diesem Jahr begehen? Die EU, die UNO, das Rote Kreuz, die feministischen Gruppen, die Friedensgruppen, christliche und muslimische Institutionen? Wird es dazu beitragen, uns in dieser Welt zusammenzubringen oder uns weiter auseinanderzutreiben, uns voneinander zu isolieren? Shabbat Shalom.
Sie hörten die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie das Adonai, Adonai, eine Anrufung des Ewigen. Es singen Stacey Love und Russell Ashley unter der Leitung von Mary Jane Newman.
Adonai, Adonai, Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.